Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und hier am Mikro bin ich mal wieder für euch, Katrin Ohlendorf. Willkommen im Hörsaal. Waffenlieferungen in die Ukraine, ja oder nein? Eine große Frage, die ja auch für ganz schön heftige Diskussionen gesorgt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ich persönlich war da gar nicht so klar. Ich konnte das ganz schwer für mich entscheiden. Weil woher soll denn irgendwer wirklich wissen können, welche Folgen die eine oder die andere Entscheidung nach sich zieht? Ja, aber ganz egal, ob ihr auch so unsicher wart wie ich oder vielleicht noch seid oder klare Gegner oder absolute Befürworter von Waffenlieferungen, der heutige Hörsaal ist etwas für alle von uns, denn er regt zum Denken an. Über Pazifismus und Bellizismus, über das, was dazwischen liegt, aber auch generell über Einstellungen und auf welchen Argumenten sie beruhen.
Das Hauptproblem, das man als Pazifist hat, ist, dass ein Zerrbild von Pazifismus uns immer wieder um die Ohren geklatscht wird. Gesinnungsethischer Totalpazifismus. Aber Pazifisten sind welche, die gezielt auf Gefahren gucken und bei den kleinsten Anzeichen schneller nervös werden als die Gegenseite. Das heißt aber nicht, dass das irrationale Spinner sind, sondern sie gucken einfach mit einem ganz bestimmten Blick auf die Wirklichkeit. Seit 2000 Jahren, seit 3000, 4000 Jahren machen wir immer dasselbe. Immer wird Krieg geführt. Es ist nie ausprobiert worden, was Pazifisten empfehlen, nämlich die pazifistischen, friedliebenden Verteidigungsmaßnahmen. Pazifisten schlagen vor, dem Guten in Menschen Vorschusslorbeeren zu geben.
Unser Redner heute ist Pazifist, das habt ihr wahrscheinlich gerade schon so ein bisschen rausgehört. Aber er war sich da zu Beginn des Ukraine-Krieges auch nicht mehr so sicher und musste seine Ansichten nachjustieren, wie vielleicht einige von uns anderen auch. Herausgekommen ist dabei etwas, was er pragmatischen Pazifismus nennt. Und was er damit genau meint, erklärt er gleich. Und ja, er versucht gar nicht groß, jemanden zu überzeugen. Sein Vortrag ist eher eine Art Denkangebot. Und ich finde, das funktioniert auch ziemlich. Es ist nämlich so ein bisschen wie eine Anleitung für kritische Selbstreflexion und auch für die Überprüfung gegnerischer Argumente. Und deswegen unter anderem habe ich mich gefreut, dass wir diesen Vortrag für euch gefunden haben. Naja, und für mich auch persönlich. Ja, wie immer ganz kurz noch ein paar Worte zur Hauptperson hier, unserem Redner. Das ist Olaf Müller. Er lehrt Philosophie mit Schwerpunkt Wissenschaftsphilosophie an der Humboldt-Uni Berlin. Theorie des Pazifismus ist eines seiner Steckenpferde. Sein Vortrag heißt Pragmatischer Pazifismus und gehalten hat er ihn am 9. Mai 2023 und zwar im Rahmen der Reihe Collegium Gisenum. Das ist eine jährliche Vortragsreihe des Instituts für Philosophie der Justus-Liebig-Uni in Gießen. Achso, und Quellen müsst ihr nicht mitschreiben, falls die euch interessieren. Die findet ihr in den Shownotes und da gibt es dann auch den Link zu dem Vortrag, den Olaf Müller gleich erwähnt. Ja, jetzt viel Spaß mit Olaf Müller.
Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine Konzeption von Pazifismus, die sich so in den letzten 30 Jahren peu à peu bei mir herauskristallisiert hat, als dieser verdammte, verwerfliche, abartige Angriffskrieg losging. War ich mir erstmal nicht sicher, ob ich mich immer noch als Pazifist sehen kann. Habe erstmal 3 Wochen lang die Klappe gehalten. Es folgten in der Zeit viele E-Mails, wo empörte Leute mir schrieben, ob ich mich immer noch traue, als Pazifist aufzutreten. Ursprünglich wollte ich an dem Thema nicht weiterarbeiten, aber als diese E-Mails immer mehr wurden, dachte ich mir, ich muss mich versuchen zu stabilisieren, um rauszufinden, wie ich das jetzt wirklich angesichts dieser Lage sehe. Und das hat mich einige Mühe gekostet und war auch ein sehr schmerzhafter Prozess. Und im Ergebnis habe ich dann im letzten Sommer mir gesagt, um rauszufinden, was ich von der ganzen Sache noch halten soll, muss ich es ausprobieren, habe mich hergesetzt, dieses kleine Buch geschrieben und das war für mich ein Experiment. Erst beim Schreiben merkt man, ob eine Sache sauber formuliert werden kann und auch ohne falschen Zungenschlag formuliert werden kann. Und ich habe das offen als Experiment gemacht und am Ende der 4 Wochen, die ich mich da zurückgezogen hatte, dachte ich mir, okay, das kann ich so an die Öffentlichkeit geben und seitdem fahre ich halt kreuz und quer durchs Land. Zunächst ein Überblick. Ich gehe jetzt wirklich Schritt für Schritt durch das Thesenpapier hindurch. Das Hauptproblem, glaube ich, das man als Pazifist hat, ist, dass ein Zerrbild von Pazifismus uns immer wieder um die Ohren geklatscht wird. Und dieses Zerrbild wird als gesinnungsethischer Totalpazifismus bezeichnet. Und dieser Pazifismus ist herzlos oder blind. Er sagt, total unabhängig von den Besonderheiten der fraglichen Situation ist jede kriegerische Handlung immer moralisch falsch. Ende der Durchsage. Wenn man so eine Position hat, ist ein moralischer Satz. Ne? Wann immer jemand irgendwas Kriegerisches machen will, sagt einfach nein. Dafür braucht man sich mit der Wirklichkeit gar nicht auseinanderzusetzen. Das kann man mit verschlossenen Augen durchhalten. Ne? Irgendwer will die Bundeswehr einsetzen oder Waffen liefern und man sagt eben einfach nein. Kümmert sich nicht um die Gründe derer, die dafür sind. Das ist nicht so attraktiv, weil wir doch irgendwie wollen, dass unsere moralischen Haltungen irgendwie mit der Wirklichkeit konfrontiert sich auch bewähren. Und das ist in einem solchen Totalpazifismus gar nicht vorgesehen. Wenn nun ein rigoroser, gesinnungsethischer Totalpazifist die Augen aufsperrt und unter anderem damit konfrontiert wird, dass, falls seine Ratschläge befolgt werden, durch seine Empfehlung des Nichtstuns Leid in die Welt kommt. Und man kann sogar sagen, wer dann leiden wird. Zum Beispiel Angegriffene eines verwerflichen Angriffskriegs. Dann ist diese Position fast nur durchzuhalten, wenn man sein Herz verschließt. Indem man sagt, so leid es uns tut und so schlimm das vor euch ist, wir helfen euch nicht und das ist euer Pech. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum pazifistische Positionen so sehr oft als so sehr arrogant fast schon dastehen. Nämlich so, als ob die Pazifisten versuchen würden, ihre eigene Weste reinzuhalten, komme was wolle, unabhängig von den Konsequenzen ihres eigenen Tuns und Lassens. Das ist irgendwie nicht attraktiv und das kann nicht das Bild sein, das einen politisch wirksamen Pazifismus charakterisiert. Ich sollte kurz in Klammern sagen, dass so ein Pazifismus gar nicht mehr so abwegig wird, wenn man ihn einbettet in eine Form des spirituellen Lebens, die irgendwie sowas sagt wie, ja, was hier im irdischen Jammertal passiert, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist das im Jenseits oder so. Ja, da wird die Schuldbilanz wieder ausgeglichen. Oder vielleicht ist, wenn man so eine Wirklichkeitsflucht macht, wie im Buddhismus teilweise üblich, dass man sagt, eigentlich ist das Beste, gar nicht zu existieren, gar nicht zu handeln und so. Also wenn man so eine Position hätte, dann kann man vielleicht diesen Pazifismus da angemessen einschmiegen. Aber das sind ja keine verbindlichen Systeme, die uns beim politischen Tun irgendwie groß mitnehmen. Deswegen mache ich jetzt unter der säkularen Voraussetzung weiter, dass wir diese religiösen Gedanken beiseite legen und uns einfach fragen, was wir über Krieg und Frieden denken müssen, wenn eine solche Ausflucht aus dem Jammertal uns nicht offen steht. Dann ist natürlich die Gegenposition zum gesinnungsethischen Pazifismus mit Max Weber etwas Verantwortungsethisches. Das ist immer der Lobesbegriff, während Gesinnungsethik der Kampfbegriff ist. Und wenn man das jetzt versucht, pazifistisch durchzuixen, dann kommt man bei so einer Haltung raus, wie sie beispielsweise von Bertrand Russell vertreten worden ist, der halt sagt, kriegerische Handlungen sind praktisch immer diejenigen Handlungen, die schlimmeres Leid über die Menschheit bringen als Kriegsverzicht. Und genau deshalb muss man immer gegen Krieg sein. Das nun ist erstmal vielleicht eine sehr, sehr kluge Intuition, die uns einfach darauf aufmerksam macht, die Augen aufzusperren für das Leid von Krieg. Und wenn man nur in die Geschichte zurückguckt, muss man, glaube ich, zugeben, dass es fast immer besser gewesen wäre, die Leute hätten darauf verzichtet zu kämpfen. Es hätte weniger Leid über die Menschheit gebracht. Und die Leid-Schmerz-Glücksbilanz ist das, was man in so einem Fall dann irgendwie in den Griff kriegen muss. Das Problem ist aber, dass man mit so einer Haltung sich auf eine sehr, sehr starke Behauptung über die objektive Wirklichkeit festzulegen scheint. Nämlich dann müsste man ja, wenn man das als Allsatz hat, nämlich Kriege sind immer falsch, weil sie mehr Leid als ihre Alternativen über die Welt bringen. Wenn man so einen Satz hat, dann ist man in jeder einzelnen Situation darauf festgelegt, das wirklich objektiv wissen zu müssen oder halbwegs sicher wissen zu müssen. Und fast nie in einer gegebenen Handlungssituation weiß man sowas. Denn die Folgen der Kriegshandlungen auf der einen Seite und die Folgen der friedliebenden Alternativen auf der anderen Seite sind nicht so einfach für uns vorgegeben, sondern wir haben da so eine Nebelwand, durch die wir in die Zukunft zu blicken versuchen. Und wir wissen, wenn wir uns ehrlich das eingestehen, wie schlecht unsere Position da eigentlich ist. Wir wissen eigentlich viel zu wenig, um diese Position objektiv halten zu können, sodass wir auf der Seite des gesinnungsethischen Pazifismus eine Art moralische Arroganz haben und auf der Seite des verantwortungsethischen Pazifismus eine erkenntnistheoretische Arroganz. Der erkenntnistheoretische Anspruch eines verantwortungsethischen Pazifisten kann nicht eingelöst werden. Und das ist so das Dilemma, in dem man so steht. Und das Ziel, was ich mir schon seit Jahrzehnten vorgelegt habe, ist der Versuch, einen Mittelweg zwischen diesen beiden ungünstigen Extremen zu finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, bis heute nicht, obwohl das Buch ja nun leider schon rausgekommen ist, wie ich das Kind nennen soll. Vielleicht ist pragmatischer Pazifismus das falsche Wort. Ich habe es mal erkenntnistheoretischen Pazifismus genannt, dann habe ich es mal pragmatistischen Pazifismus genannt und mal skeptischen Pazifismus. Also irgendwie gibt es keine gute Überschrift dafür, weil die Überschrift immer in falsche Assoziationen führt. Und statt jetzt über den Namen länger rumzuphilosophieren, will ich im nächsten Abschnitt 2 ganz kurz mal ein bisschen Reklame dafür machen und die 4 meiner Meinung nach wichtigsten Merkmale dieser Position auslisten. Das erste ist, dass es sich um eine Form von Pazifismus handelt. Und das bedeutet jetzt mal, dass man sagt, jede Form von Kriegsführung einerlei, ob im Angriff oder in der Verteidigung, ist erstmal moralisch zweifelhaft. Also ich sage noch nicht moralisch falsch, das ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber moralisch zweifelhaft ist es erstmal. Also wenn jemand vorschlägt, irgendwas Kriegerisches zu machen, bis hin zur Forschung an Waffen, dann sollte man erstmal den Instinkt haben, hey, das ist erstmal eine zweifelhafte Kiste. Ja, das ist noch relativ zurückhaltend. Das sehen ja viele so, und Pazifisten sind dann vielleicht welche, die das zweifelhafter finden als die anderen. Das wäre eine Möglichkeit, das ein bisschen abzurüsten. Das zweite Charakteristikum ist, dass es für diesen pragmatischen Pazifismus darauf ankommt, ohne Prinzipienreiterei auszukommen, ohne diesen Rigorismus, wo man einfach so einen Allsatz abfeuert und dann sagt, wann immer jemand kriegerische Maßnahmen vorschlägt, dann sagt Stopp. Das ist einfach eine zu starre Haltung, die nicht bereit ist, sich auf die Wirklichkeit einzulassen. Und da muss man an der Stelle, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender vor sich gehen. Der dritte Punkt nun ist, dass wir vielleicht ein bisschen weg davon kommen müssen. Wir haben in der Moralphilosophie diese 3 grundlegenden Prädikate der moralischen Bewertung, nämlich geboten, verboten, erlaubt. Das sind so 3 Schubladen irgendwie. Ne? Und irgendwie ist es vielleicht ein bisschen zu grob für unseren moralischen Alltag, das nur in dieses grobe Raster einzuteilen. Und vielleicht ist es unter einer pragmatischen Perspektive ein bisschen attraktiver, stattdessen komparative Wörter zu nehmen, Tendenzaussagen zu haben. Und dann liefe das ungefähr auf folgenden Satz hinaus: Je kriegerischer eine Handlung ist, umso zweifelhafter ist sie. Das ist jetzt mal ein Satz, der nicht dieses rigorose Starre hat, wie der gesinnungsethische Pazifismus, und schon ganz gut in die Richtung weist, die man da eigentlich einschlagen sollte. Aber natürlich ist es noch ein bisschen Wischiwaschi jetzt und es muss im Folgenden etwas besser konkretisiert werden. Ein 4. meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtiges, positives Merkmal der pragmatischen Haltung als Pazifist besteht darin, dass diese Haltung auf moralische Überheblichkeit verzichten soll, denn sie hat weder eine eingebaute Richtigkeitsgarantie noch die Gewissheit garantierter Schuldlosigkeit. Das ist jetzt ein Punkt, der mir zunehmend wichtig wird, je länger ich zu dem Thema spreche, gerade angesichts des augenblicklichen Kriegs, und will ich Ihnen das kurz in aller schonungslosen Selbstkritik ruhig auf den Tisch knallen. Und zwar, wenn ich mich beispielsweise, wie ich es nachher machen werde, gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausspreche und damit mich dafür ausspreche, sie im Stich zu lassen. Ja, das sagen ja die meisten Pazifisten noch nicht mehr, aber ich sage das ehrlicherweise. Dann mache ich mich damit an den Ukrainern und Ukrainerinnen, die uns um Hilfe gebeten haben, schuldig. So. Da habe ich eine Schuld. Erstens fühlt sich das wie eine Schuld an und zweitens ist es auch eine. Meine Studenten haben mir versucht, im Kolloquium das auszureden, weil sie sagen, wenn du eine moralische Haltung hast und die hast du gut begründet, dann kannst du ja nicht schuldig werden. Das scheint mir aber an der moralischen Phänomenologie vorbeizugehen. Und ich war jetzt ganz froh, in einem sehr tollen, frühen Text des großen britischen Philosophen Bernard Williams, Moral Luck heißt der, ich glaube aus 1974, eine Passage gefunden zu haben, wo er genau dieses Phänomen auch aufspießt, dass man moralisch alles richtig gemacht haben kann und trotzdem sich schuldig machen kann. Das ist dort nur eine ganz, ganz kleine Passage in diesem Aufsatz. Und es ist normalerweise im philosophischen Diskurs nicht so vorgesehen, weil wir uns so einbilden, der moralische Diskurs ist sauber aufgeräumt. Und so sauber ist er im Alltag vielleicht nicht aufgeräumt. Und ich merke, dass wenn ich dieses Schuldbekenntnis nicht hinzufüge, dass dann meine Position gar nicht mehr stimmig ist. Und deswegen sage ich das jetzt halt immer. Komischerweise stoße ich damit bei vielen Christen auf offene Ohren. Gerade protestantische Christen sehen das so. Während das philosophische Publikum verstört reagiert. Drittens. Ich möchte jetzt darüber sprechen, dass diese Form von pragmatischem Pazifismus nicht eine Position ist, die jedweden kriegerischen Tun moralisch ein Stoppschild vorknallt. Und machen wir das mal zunächst noch in der Fassung des verantwortungsethischen Pazifismus, so ein bisschen so wie Bertrand Russell das eingetütet hatte, wie es übrigens auch Albert Einstein gesehen hatte. Und zwar, diese beiden großen Denker und großen Pazifisten des letzten Jahrhunderts haben sich ihr ganzes Leben lang als Pazifisten verstanden. Aber sie haben, als es um den Krieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland gesagt, hier stößt unser Pazifismus an eine Grenze. der Krieg gegen Nazi-Deutschland ist richtig und nötig. Damit haben sie nicht gesagt, dass jede einzelne kriegerische Maßnahme aus diesem Krieg richtig und nötig war. Darüber kann man streiten. Aber insgesamt war der Krieg richtig, sagen beide. Und beide haben nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne das Gefühl zu haben, sich in Widersprüche verstrickt zu haben, wieder an ihrem Pazifismus festgehalten. Das geht also. Und jetzt kann man sich fragen, warum denn gerade diese eine Ausnahme? Warum gerade die? Und darauf gibt es, glaube ich, eine total plausible Antwort. Wegen der Einzigartigkeit der Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Nazi-Deutsche und ihre Helfershelfer. Das ist ein singuläres Ereignis der Geschichte der Menschheit gewesen, in seiner Perversion. Und so muss man sich nicht wundern, dass nachdenkliche, kluge Pazifisten zu dem Ergebnis kommen, dass angesichts der Gräueltaten dieses Ausmaßes, angesichts dieses Zivilisationsbruchs eben doch mal ein Krieg moralisch richtig sein kann. Das nun habe ich ein bisschen genauer beim Bertrand Russell biografisch versucht nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist. Der hat in den 30er Jahren sich noch mit einem, finde ich übrigens, sehr tollen, schwungvollen Buch, das Which Way to Peace heißt, 1936, für einen Verständigungsfrieden mit Deutschland ausgesprochen damals und sogar sich dafür ausgesprochen, dass die Briten ihre Waffen wegwerfen sollen und ihre Kolonien aufgeben sollen, um im Frieden mit Deutschland leben zu können. Ja, krasse Ansage. Und das hat er auch noch ganz am Anfang des Zweiten Weltkriegs gesagt. Und ist aber nachdenklich geworden. Und in einem Brief an einen alten Studienfreund aus Cambridge schreibt er ziemlich am Anfang des Zweiten Weltkriegs: Ich versuche verzweifelt Pazifist zu bleiben, weiß aber nicht, ob ich das schaffen kann. Und aus diesem Zitat kann man, glaube ich, schon ganz gut sehen, dass der Pazifismus, so wie ich ihn jetzt so ein bisschen auch an Russell orientiert vertreten möchte, eine Position ist, die den Pazifismus als eine Art Leitidee auffasst. Eine Leitidee, der man versucht, bereits bei der Wirklichkeitsbeschreibung möglichst nahe zu kommen, die aber keine eingebaute Richtigkeitsgarantie hat, sondern auch scheitern kann. Und in der Tat hat Russell Anfang der 40er Jahre dann explizit gesagt, dass der Krieg gegen Nazi-Deutschland richtig ist und hat seine vorige Position verworfen. Aber das hat er nicht einfach mal eben so zack gemacht, sondern da hat er ziemlich lange nachdenken müssen und ziemlich viel geblutet dafür. Wenn man nun, und damit wendet sich das Blatt und ich komme zu viertens, wenn man nun so eine Position hätte, wo man sagt, na, ich bin gegen alle kriegerischen Handlungen, mit Ausnahme derjenigen gegen Nazi-Deutschland, dann schließt sich natürlich sofort die Frage an, könnte es nicht noch weitere Ausnahmen geben? Müsste es nicht noch weitere Ausnahmen geben? Und ich denke, solange wir verantwortungsethisch ticken, müssen wir das bejahen. Die Zukunft ist offen und es ist jederzeit möglich, der Mensch ist frei, es ist jederzeit möglich, dass die Menschheit sich wieder einer Nation von abartigen Bösewichtern entgegensieht, die vielleicht sogar noch was Schlimmeres machen wollen als das, was Nazi-Deutschland vollbracht hat, oder? Und diese Möglichkeit ist einfach da. Es wäre weltfremd, das zu leugnen. Sodass es rein theoretisch nicht bei der einen Ausnahme bleiben kann. Prinzipiell ist es möglich, dass es weitere Ausnahmen gibt. So, und ich steuere jetzt langsam zu dem Punkt hin, wo ich gerne diesen Mittelweg zwischen verantwortungsethisch und gesinnungsethisch ein bisschen besser in den Griff kriegen will. Und dazu dienen mir jetzt hier drei Thesen, die ich da bringe. Und zwar komme ich jetzt so ganz langsam von der verantwortungsethischen Kiste weg. Nämlich, was ich denke, was Leute wie Russell auch heute sagen würden und was ich in Anlehnung an ihn und Einstein auch heute sage, ist, okay, wir hatten diese eine Ausnahme des Kriegs gegen Nazi-Deutschland und jetzt erstens, seit dem Zweiten Weltkrieg hat es keine weitere Ausnahme mehr gegeben. Nächster Punkt, wir sind weit davon entfernt, einer solchen Ausnahme bald ins Auge blicken zu müssen. Und drittens, solche Ausnahmen kommen tatsächlich selten oder nie vor. Das ist, glaube ich, ziemlich das, was Einstein und Russell gemeint haben. Das bedeutet ja die Singularität der Nazi-Verbrechen. Aber es sagt nicht, dass es keine Ausnahme geben wird, sondern nur, dass sie selten oder nie vorkommen wird. Das ist ein bisschen was anderes. Und wenn wir uns jetzt diese drei Sätze zu Gemüte führen, und jetzt kommt ein Tuck philosophischer Tiefsinn, wenn wir uns diese drei Sätze zu Gemüte führen, haben wir erstmal den Eindruck, denke ich, dass es sich um Sätze handelt, die irgendwie mit wissenschaftlicher Objektivität einherkommen, die einen Wahrheitswert haben, einfach so, unabhängig von Werten zum Beispiel. Gucken wir uns das kurz für den ersten Satz an. Der wirkt ja wie eine Beschreibung der Geschichte zwischen 1945 und jetzt. Also wenn wir alle Konflikte, die auf Erden getobt haben, durchgehen kommt halt raus. In dieser Zwischenzeit hat es keine weitere Ausnahme gegeben. Hat es kein weiteres Menschheitsverbrechen von diesem krassen Ausmaß gegeben, wie das, was die Nazi-Deutschen über die Menschheit gebracht haben. Genauso wirkt der zweite Satz wie eine Prognose. Da wird irgendwie gesagt, wir sind weit davon entfernt, einer solchen Ausnahme bald ins Auge blicken zu müssen. Es wirkt irgendwie wie eine Prognose, die sich bewahrheiten kann oder die sich als falsch herausstellen kann. Wirkt also wie ein gediegener, objektiver Satz. Und der dritte Satz ist eine Art Generalisierung, wie so ein Allsatz, alle Schwäne sind weiß oder so. Also an der Oberfläche wirken die Sätze erstmal so, als ob sie von der Wirklichkeit objektiv abgestützt oder eingefangen werden könnten. Und das musste sich dann halt herausstellen durch objektive, wertfreie Untersuchung der Wirklichkeit. Und jetzt ist meine tiefsinnige Pointe, die ich aus dem amerikanischen Pragmatismus übernehme, einer Denkbewegung, die so 1870 in den USA angefangen hat mit Figuren wie James und Peirce und so, und die es auch als Neopragmatismus gibt von Figuren wie Quine und Putnam und solchen Leuten. Die haben, finde ich, mit sehr klugen und der moralischen Phänomenologie sehr sensibel gegenüberstehenden Beobachtungen darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Dogma, das wir in der Schule beigebracht kriegen, falsch ist. Das Dogma nämlich, dass wir eine scharfe Grenzlinie ziehen können und müssen zwischen Seinsaussagen und Sollensaussagen, zwischen Beschreibungen, Werten, zwischen Fakten und Normen und so. Das ist eine sprachphilosophische oder metaethische These, die sie dem entgegenstellen, diesem Sein-Sollens-Dogma. Und zwar sagen diese Figuren wie Putnam, Iris Murdoch, Bernard Williams, aber auch schon bei James ist das angelegt, denke ich, die sagen, dass es einen ganz großen Bereich unserer moralischen Diskussionen gibt, in denen man nicht sauber trennen kann zwischen Wertaussagen und Faktenaussagen, sodass dieser Ratschlag, hey Kinders, kümmert euch erstmal um die Fakten, wir einigen uns mit wissenschaftlicher Objektivität darüber, wie sie sind, und dann erst schreiten wir zur Wertung. Diese Trennung, die ist vielleicht am philosophischen Reißbrett möglich, sagen diese Pragmatisten, aber nicht in Wirklichkeit. Und worauf ich jetzt aufmerksam machen möchte, ist, dass wie man sich zu den scheinbar objektiven, wertfreien Aussagen 1 bis 3 stellt, dass das zeigt, welche Werte man vertritt, dass sich darin die eigenen Werte spiegeln und dass die pazifistische Weltsicht sich darin spiegelt, dass man diesen Sätzen eher zuzustimmen geneigt ist, während die Gegenseite im Lichte anderer Wertungen diesen Sätzen schneller zu widersprechen geneigt ist. Und ein Indiz dafür ist, dass die andere Seite bei noch jedem Krieg, bei dem wir diskutieren mussten, ob wir uns in irgendeiner Form beteiligen, immer gesagt haben, Auschwitz. Ja? Also wir haben hier einen Punkt, wo Leute, die eher dazu neigen, sich für kriegerische Maßnahmen auszusprechen, schneller diese drei Sätze verwerfen werden. Und meiner Ansicht nach ist das nicht was, was sich mit objektiver, wertfreier Gewissheit entscheiden lässt, sondern immer schon nur durch den Import von Werthaltungen. Und das gilt für beide Seiten. Also die Pazifisten haben eine bestimmte Werthaltung und kommen dann zu ihrem positiven Votum über die drei Sätze. Und die Bellizisten oder die Kriegsbefürworter kommen im Lichte anderer Werte zu ihrer gegenteiligen Sicht der Dinge. Und soweit steht es patt. Es ist dann unentschieden noch. Nämlich je nachdem, für welche Werte man sich jetzt ausspricht, landet man halt im pazifistischen Lager oder in dem der Gegenseite. Und das ist die Pointe jetzt, dass das bereits bei der Betrachtung der Wirklichkeit passiert und nicht erst, wenn man anfängt, moralisch zu werten. Das ist schwer zu schlucken. Ich muss zugeben, als ich so vor mich her studiert habe in Göttingen vor ein paar Jahrtausenden, da fand ich diese These erstmal wischiwaschi und blöd und so, ja, weil ich mich sehr an dieses schön sortierte Sein-Sollen-Schranke gewöhnt hatte. Und was ich jetzt erstmal versuchen will im nächsten Abschnitt 5, ist ein bisschen zu zeigen, was das genauer heißen könnte, dass wir bei der Betrachtung der Wirklichkeit bereits unsere Werte importieren. Zum Abschluss dann will ich versuchen, für die Werte des Pazifisten noch zu plädieren, aber nicht objektiv oder so, sondern als eine Art Einladung vielleicht. Aber gucken wir uns erstmal das ein bisschen genauer an, wie das ist mit den Werten, die irgendwie in so eine Haltung reingehen. Und ich fange mal an, exemplarisch bei den Befürworterinnen gesteigerter Waffenlieferungen an die Ukraine zur Unterstützung gegen diesen abartigen Angriffskrieg. Und zwar sind die Leute, die da die Waffenlieferungen befürworten und jetzt inzwischen Kampfflugzeuge geliefert haben wollen und immer weitergehen wollen, die haben, glaube ich, ungefähr einen optimistischen Satz O im Rucksack, der da auf dem Blatt steht. Das ist eine Abkürzung und es gibt viele Nuancen natürlich, aber es ist jetzt mal eine idealtypische Zuspitzung von dem Optimismus, den diese Leute meiner Meinung nach haben. Und zwar scheinen die ungefähr sowas zu denken wie Folgendes: Mit Hilfe unserer westlichen überlegenen Waffentechnik und unserer Militäraufklärung, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir gucken können, viel besser als die Russen, was da in der Ukraine los ist, können die Ukrainer den Überfall durch russische Truppen effizient zurückdrängen und die de facto erreichbare Niederlage Russlands lässt sich so organisieren, dass die dortige Führungsklicke weder Russlands Existenz noch die eigene Existenz so stark bedroht sieht, dass sie zum Äußersten greift, dem atomaren Inferno. Dieses Risiko ist zwar nicht null, aber beherrschbar. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die kühle und rationale Vertreter meiner Gegner haben. Und die sehen schon, dass das nicht völlig ungefährlich ist, was wir mit den Waffenlieferungen machen. Aber die sagen irgendwie, macht euch keine Sorgen, Kinders, wir haben das im Griff. Ja? Und das ist eine Form von Optimismus. Das ist eine Form von Optimismus mit Blick darauf, dass sich bewaffnete, heißgelaufene Konflikte technisch, strategisch und taktisch kontrollieren lassen und dass man gut genug vorhersehen kann in Echtzeit, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Äußerste, nämlich das atomare Inferno, zu verhindern. Da haben wir viel Optimismus und diese Position ist aber natürlich nicht nur durch Optimismus gekennzeichnet, denn an einer anderen Stelle haben die Vertreter der Gegenposition einen riesigen Schluck Pessimismus in ihrer Haltung. Und das ist der Satz P auf dem Blatt. Wenn Pazifisten direkt nach dem Überfall empfohlen hatten, dass es besser wäre, wir liefern den Ukrainern keine Waffen, wir lassen sie im Stich, die Ukrainer ergeben sich kampflos, ja, das haben ja einige Pazifisten vorgeschlagen, dann wird denen Folgendes entgegengeschleudert, folgender pessimistischer Satz: Wir wissen, was die russischen Besatzer getan hätten, wenn sich die Ukraine kampflos hätte ergeben müssen. Der Völkermord stand unmittelbar bevor. Das ist eine Prognose über die Zukunft, die jetzt nicht mehr diskutiert werden muss, weil dieser Weg nicht eingeschritten worden ist. Aber am 24.02. im Jahr 2022 war das eine Prognose, die den Pazifisten, die für eine Preisgabe der Ukraine gegen die russischen Truppen plädiert haben, mit Blick auf die militärische Frage der Gegenwehr, eine Prognose, die damals im Raum stand und die uns heute noch um die Ohren geknallt wird. Und in dieser Prognose steckt ein ganzen Tucken Pessimismus. Nämlich der Pessimismus, dass eine Armee, sagen wir eine russische Armee, wenn sie in ein anderes Land geht und nicht den geringsten militärischen Widerstand erfährt, trotzdem anfängt zu morden. Trotzdem. Ja, das ist Pessimismus. Pessimistische Prognose könnte man sagen über die Natur der russischen Armee im Jahr 2022, so könnte man das nennen. So, und ich habe das jetzt bislang noch Sine Ira et Studio versucht, kühl zu charakterisieren, die Werthaltung, nämlich eine ganz bestimmte Mischung aus Optimismus und Pessimismus zu charakterisieren, die ich in meiner Gegenposition wittere. Und ich möchte erstmal einen ganz kurzen Schritt zurücktreten und sagen, dieser Optimismus und dieser Pessimismus ist nichts, was man objektiv aus der Wirklichkeit serviert kriegt, sondern da spiegeln sich die eigenen Werthaltungen wieder, die eigene Lebensphilosophie, das eigene Weltbild spiegelt sich in solchen Sätzen wieder. Das ist so wenig objektiv wie die Frage, ob das Glas Wein halb leer oder halb voll ist. Zwischen diesen beiden Grundhaltungen gegenüber dem Leben gibt es keine wissenschaftliche Entscheidung. Das ist was Individuelleres, wo wir uns irgendwie verhalten müssen. Wir müssen uns überlegen, möchten wir gerne als Optimist mit Blick auf dies oder jenes durch die Welt gehen oder als Pessimistin. So, und das ist hier so, also ich glaube nicht, dass die, wenn man das so analysiert, dass die Gegenseite sagen kann, dass O und P irgendwie wissenschaftliche Sätze sind, sondern das sind ganz bestimmte von Werten getriebene Annahmen. Und als das sind sie auch respektabel. Wenn ich nämlich der Meinung bin, dass wir sowieso nicht drum herum kommen, dass Werte und Tatsachen bei vielen, vielen wichtigen Fragen miteinander sich vermengen, dann ist das hier ein Beispiel, wo genau das passiert und dagegen ist erstmal nichts zu sagen. Jetzt, soweit habe ich das versucht, neutral zu charakterisieren. Jetzt mache ich ein bisschen Propaganda dagegen. Und zwar finde ich diese Mischung aus Optimismus und Pessimismus, das ist eine bedenkliche Form von Hybris. Und das muss ich jetzt schon sagen, dass ich auf meine alten Tage ein bisschen erstaunt darüber bin, dass ich, obwohl nicht religiös, jetzt hier plötzlich mit religiösen Wertkategorien komme. Aber Hybris bedeutet ja, dass man sich an die Stelle Gottes setzt und so tut, als ob man so stark wäre wie sie. Und das ist man nicht. Wir sind nicht allmächtig. Gott ist allmächtig. Sie ist auch allwissend. Wir sind es nicht. Und natürlich behaupten meine Gegner nicht, dass sie allwissend sind und allmächtig. Aber ich würde sagen, sie gehen mit ihrem Optimismus beim Blick auf den Satz O viel zu weit in der Annahme, sie könnten sowas kontrolliert kriegen. Sowohl erkenntnistheoretisch als auch rein technisch, als auch soziopsychologisch, militärpsychologisch und so weiter. Das sind einfach Hoffnungen, dass eine solche Kontrolle durchgeführt werden kann Und diese Hoffnung ist aus Sicht der Gegner dieser Leute eine Form von maßloser Selbstüberschätzung. Es handelt sich um eine Form von Traumtänzerei. Aber das sage ich von meiner Werthaltung aus. Das sage ich auch nicht objektiv, sondern das sage ich nur von meiner. Und mit Blick auf den Pessimismus an der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass es sich hier um eine Selbstüberschätzung der Gegenseite handelt, also wieder Hybris. Nämlich, woher wollen die Leute so genau wissen, dass die russische Armee, wenn ihr keinen Widerstand entgegenschlägt, sondern Suppenküchen, dass sie dann brutale Monster sind? Woher will man das wissen? Das ist eine bestimmte Form von Selbstüberschätzung, sowas so selbstsicher sagen zu können. Natürlich ist es ein wissenschaftliches Faktum, dass in so und so viel tausend Leuten ein Psychopath ist. Ja, solche gibt es, die gehören ins Gefängnis. Aber wir reden hier über eine ganze Armee von Hunderttausenden von Leuten, Befehlsstrukturen und so weiter. Und eine Armee muss eigentlich erstmal die Psychopathen unter Kontrolle bringen oder aussortieren. Und wenn es ein paar Psychopathen gibt, dann gibt es ein paar Tote und das war's. Das wäre jetzt mal die Gegenseite. Und was ich bislang nur gemacht habe, ist, ich habe irgendwie versucht zu sagen, dass in O und P ein ganz bestimmtes Weltbild steckt, dass man, wenn man es sehr vereinfacht darstellen will, auf eine ganz bestimmte Mischung von Optimismus und Pessimismus hinausläuft. Und wenig überraschend wird es jetzt im nächsten Abschnitt 6 so sein, dass ich die pazifistische Sichtweise als entgegengesetzte Verteilung des Optimismus und Pessimismus ausweisen möchte. Also es ist nicht so, dass die eine Haltung total optimistisch und die andere total pessimistisch wäre, das ist nicht so, sondern beide haben eine bestimmte Menge an Optimismus und Pessimismus sozusagen im Rucksack, verteilen das nur anders über die Sätze, um die es geht. Und dann ist am Ende meine Frage, welche der beiden Mischungen finden Sie denn jetzt stimmiger für Ihr eigenes Leben, für Ihre eigene Weltsicht in Ihrer Weltanschauung? Und das muss ich offen lassen, weil es da keine objektive Entscheidung gibt, aber ich versuche Ihnen nahezubringen, warum die Mischung, die ich favorisiere aus Pessimismus und Optimismus, irgendwie attraktiver ist. Ich mache mich nicht anheischig, andere zu überzeugen. Es geht mehr darum, zu zeigen, wo die Grenzlinien stehen, wo wir uns voneinander dann vielleicht auch unterscheiden. Und das würde ich gerne mit dem Begriff der Leitidee, die ich vorhin schon mal ganz kurz habe aufblitzen lassen, konkretisieren. Der Gedanke hier, den leihe ich mir vom Kant aus. Der Kant hat in der Kritik der reinen Vernunft die sehr, sehr kluge Idee, dass wir verschiedene a priorische Sätze haben, also Sätze, die nicht aus der Empirie abgezogen werden, sondern durch Nachdenken gewonnen werden können. Und da gibt es welche, die sind sehr, sehr tiefsinnig, die sind irgendwie konstitutiv für die Möglichkeit, überhaupt zu wissenschaftlicher Erkenntnis zu kommen, so Ursache, Wirkung und Raum, Zeit und so Zeugs, das sage ich jetzt mal beiseite. Und dann gibt es etwas weichere Prinzipien, die nennt er regulative Ideen. Und das sind Prinzipien, die unsere Untersuchung der Wirklichkeit leiten sollen. Und beispielsweise, wenn wir jetzt wissenschaftlich unterwegs sind und uns einer total chaotischen Mannigfaltigkeit von Fakten gegenüberstehen, dann müssen wir, so Kant, das irgendwie vorsortieren. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit gezielt in bestimmte Richtungen wenden. Und wenn wir einfach nur die Empirie auf uns einprasseln lassen, dann saufen wir ab im Durcheinander und kriegen überhaupt nie einen wissenschaftlichen Fuß auf den Boden. Das hat er, glaube ich, sehr klug gesehen. Und um aus der Wissenschaftsphilosophie Beispiele zu geben, so eine Leitidee, steht jetzt nicht bei Kant, aber ich denke, das passt gut zu dem, wie er das sah, ist, dass die grundlegenden Phänomene unseres Universums physikalisch, dass die sich mit mathematischen Mitteln einfangen lassen. Das ist so eine Leitidee. Ne? Das tragen wir an die Wirklichkeit heran. Wir sagen, wir möchten Naturgesetze haben, die wir mathematisch aufschreiben können. Das fordern wir sozusagen. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir gerade mathematisch nicht weiterkommen, und das war in der Wissenschaftsgeschichte sehr, sehr oft so, dann heißt das noch lange nicht, dass wir diese Leitidee in den Papierkorb werfen, sondern das heißt nur, dass wir es noch nicht ausdauernd genug versucht haben und dass wir weiter dran arbeiten müssen. Und das kann man sehr, sehr lange machen. Man kann sehr lange sagen, es muss doch mathematisierbar sein, selbst wenn man die Mittel dafür noch nicht in der Hand hat. Um den Preis der Verrücktheit will Kant das nicht. Also es ist durchaus denkbar, dass die Wirklichkeit sich so widerspenstig gebärdet, dass das Mathe-Dogma wegfallen muss. Aber Naturwissenschaftlerinnen sind halt Leute, die besonders hartnäckig an diesem Mathebuch-Dogma festhalten, ne? Dass die Sprache der Natur die Sprache der Mathematik ist. Also Gott hat das Buch der Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben, so das Mathebuch-Dogma. Ne? Das ist eine Leitidee, an der die Untersuchung der Wirklichkeit sich orientiert. Und da gibt es ein paar mehr. Also bei Kant ist, glaube ich, ganz gut, kann man ganz gut rauszaubern, obwohl sein Gewirr an schlecht gebauten Sätzen ja wirklich schrecklich ist. Aber ich glaube, was man ganz gut rauszaubern kann, ist so eine Idee, dass man die Wirklichkeit auf möglichst wenige Grundeinheiten reduzieren möchte. Ne? Also wir hatten die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Dann kamen immer mehr Elemente dazu, es wurde total das Durcheinander. Dann haben die um 1800 in der neuen Chemie gesagt, hey, es gibt diese paar Elemente Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Eisen und so weiter. Dann wurden diese Elemente immer mehr und das war dann nicht mehr schön, dass es so viele sind. Dann hat man es wieder runtergebracht auf Elektronen, Protonen, Neutronen. Dann dehnte sich der Teilchenzoo aus, gab es plötzlich Positronen und gab es die ganzen anderen Elementarteilchen. Also wurde es wieder zu viel und dann hat man wieder neu versucht, das runterzukochen mit Quarks und so. Ja? Also das ist so eine Dynamik, dass die Naturwissenschaftlerinnen seit Jahrtausenden daran glauben, dass wir einige wenige Grundtatbestände haben im Universum. Und wenn sich das erstmal in die andere Richtung bewegt, geben sie das nicht preis, sondern sie forschen eifrig weiter. Und diese regulative Idee organisiert ihre wissenschaftliche Arbeit. Wo wird geforscht? In welche Richtung guckt man? Und das ist jetzt mal was, was ich vom Kant übernehmen möchte und mit Blick auf Krieg und Frieden beschreiben möchte, nämlich die pazifistischen Leitideen sind in dem Sinne auch nicht aus der Wirklichkeit abgenommen, sondern es ist eine Art Forderung an die Wirklichkeit, dass man die Wirklichkeit auf eine bestimmte Weise versucht zu betrachten. Und da habe ich einen Satz P. Stern, das ist das Gegenstück zu O, dem Optimismus der Gegenseite. An dem Punkt sind jetzt Pazifisten, wenn es um Kriege geht, immer sehr, sehr pessimistisch. Und das habe ich jetzt mal als eine Leitidee formuliert. So wie die Physikerinnen sagen, suche immer nach einer Mathematisierung und baue Experimente auf, die sich mathematisch beschreiben lassen. So jetzt hier die Pazifistin, schärfe deinen Blick für die unkontrollierbaren, irreversiblen Neben- und Spätfolgen eines militärischen Einsatzes. Und zwar von der unkontrollierbaren Verbreitung der eingesetzten Waffen, wie zum Beispiel im Libyen-Krieg, wo sich der riesigste Waffenbazar der ganzen Welt etabliert hat, nachdem Gaddafi da weggeschossen worden war. Über die Verrohung der kämpfenden Soldaten auf allen Seiten und die Fanatisierung von Zivilisten bis hin zu der Gefahr, dass ein weiterer Weltkrieg ausbrechen könnte. Also Pazifisten sind welche, die gezielt auf diese Gefahren gucken und bei den kleinsten Anzeichen dafür, dass sowas droht, schneller nervös werden als die Gegenseite. Das heißt aber nicht, dass das irrationale Spinner sind, sondern sie gucken einfach mit einem ganz bestimmten Blick auf die Wirklichkeit. Und um das nur ganz kurz zu illustrieren, wie das mir gegangen ist, Schiffe versenken. Recht früh im Ukraine-Krieg hat die Ukraine das russische Flaggschiff im Schwarzen Meer versenkt und da waren Atomwaffen drauf. Und so eine Flotte ist der ganze Stolz eines Feldherrn. Ja? Die sind teuer, die Schiffe. Und das ist eine Schmach gewesen. Die Russen haben es ja zuerst gar nicht zugegeben, dass das Schiff gesunken ist. Und ganz, ganz schnell kam von westlicher Seite das Dementi. Das haben nicht wir abgeschossen. Es war eine ukrainische Rakete aus Eigenproduktion, ne? Um bloß nicht die Russen nervös zu machen. So, da habe ich mich dran erinnert, dass im Falklandkrieg Maggie Thatcher ausgeflippt ist, als französische Raketen die Fregatten der Briten versenkt haben. Und Sie müssen bedenken, so eine Fregatte kostet ungefähr 2000 Mal so viel wie so eine kleine Rakete. Die waren gerade frisch von den Franzosen entwickelt worden. Und da hat sie Chirac angerufen und hat gesagt, hey, ihr müsst uns die geheimen Frequenzen geben, auf denen diese Raketen ihre Informationen austauschen, sonst schlagen wir dort atomar los. Und Chirac hat das als eine Drohung aufgefasst, hat sich erpressen lassen gegen seinen Willen, hat die Frequenzen rausgegeben im Wissen, dass ein Exportschlager der französischen Waffentechnologie damit vernichtet war. Ja. So, als wenn sogar eine so vernünftige Frau wie Maggie Thatcher im Falle versenkter Schiffe austickert, ja, und wir in Putin viel weniger gut reingucken können als und so weiter. Ja. Also was Sie sehen ist, ich habe meine Aufmerksamkeit auf Phänomene gerichtet, die mir Sorge bereiten. Ja. Und zwar nicht so allgemein, oh Gott, wie schlimm ist das alles, sondern ich benutze dieses Prinzip P. Stern zur zielgerichteten Analyse der Wirklichkeit. Und ich habe Ihnen hier auf dem Blatt so einen QR-Code gemacht. Da ist ein Vortrag von mir, wo es nur um die Atomkriegsgefahr geht, wo ich das versucht habe, ganz kühl und sachlich auszupacken, was man da alles bedenken muss. Ich hatte jetzt nur ein Beispiel dafür. Und die andere Seite... Die Gegenseite will an dem Punkt nicht groß mitdenken. Münkler hat an diesem Punkt gesagt, ich kann mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ich bin gegenüber dieser Möglichkeit, so sagt er, stehe ich gegenüber ihr mit mürrischer Indifferenz. Ende der Durchsage. Okay, hat er gute Nerven, der Typ, oder eben anderes Wertsystem als ich? Mag ja sein. So, das ist jetzt mal zu dem Punkt, dem Pessimismus als Leitidee. Und die optimistische Leitidee der Pazifisten ist eigentlich eine, die mir ins Herz geht und die mir auch sehr am Herzen liegt. Und das ist jetzt so ein bisschen wie das Mathebuch-Dogma, O Stern, suche immer weiter nach friedlichen Auswegen. Es gibt keinen wertfrei vorgegebenen Punkt, an dem der folgende optimistische Satz aufgegeben werden muss, noch sind nicht sämtliche friedliche Mittel versucht worden. Das ist, glaube ich, was, wo sich Pazifistinnen von ihren Gegnerinnen unterscheiden. Nämlich Pazifistinnen halten einfach länger und ausdauernder und hartnäckiger an diesem Satz fest. Die Empfehlung ist nicht an diesem Satz, um den Preis der Verrücktheit festzuhalten. Es kann Situationen geben, wo man das nicht mehr durchhalten kann. Und Russell und Einstein waren in einer solchen Situation. Okay? Man muss darauf vorbereitet sein. Und man kann rauskriegen, ob eine solche Situation vorliegt, nur indem man ganz, ganz weit die Augen aufsperrt und zielgerichtet die Wirklichkeit untersucht und Vorschläge macht. Ja? Und das nun ist, finde ich, eine Kombination von Werthaltungen, die nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern die meiner Meinung nach in vielen, vielen Punkten in dem, woran wir uns in Deutschland im Alltag und auch in der Politik gewöhnt haben, anknüpft. Und dazu habe ich ein paar Beispiele, nämlich gerade dieser Pessimismus, bloß nicht die Risiken zu schnell aus dem Ruder laufen lassen, ganz präzise gucken, wo könnte etwas schiefgehen. Ja? Das ist eine Haltung, die ich sehr oft beobachten kann bei Eltern kleiner Kinder, die damit den Rest, also ihre Freunde, die keine Kinder gekriegt haben, total nerven können. Ne? Sie fahren mit den kleinen Kindern in irgendeine andere Wohnung von Freunden ohne Kinder und dann sind die gleich ganz nervös, diese Eltern, und gucken, wo ist eine Steckdose, liegt da eine Stricknadel daneben? Dieses Regal hier, ist das fest in der Wand angedübelt oder könnte die Kleine das runterziehen und dann bricht sie ihr Genick und so. Ja? Also dieses zielgerichtete Scannen der Wirklichkeit auf existierende Gefahrenquellen für das Überleben der Kleinen ist eine Art Zweckpessimismus, nämlich eine pessimistische Untersuchung der Wirklichkeit für denkbare Fehlerquellen. Das ist doch keine Panik, sondern es ist doch rational. Es ist ein rationaler Umgang mit einer Sorge, so würde ich das gerne bezeichnen. Oder anderes Beispiel, Atomenergie. Es waren ja nicht nur die Panik-Opas und die Leute mit den langen Haaren in Jesuslatschen, die gegen die Atomenergie in Deutschland protestiert haben, sondern dieser Widerstand gegen die Atomenergie ist unter anderem deshalb so wirkmächtig geworden, weil kluge und wohlinformierte Ingenieure gesagt haben, wir beherrschen dieses Risiko nicht. So, und wenn Sie Ingenieur sind und Ingenieurin sind und Sie sind verantwortlich für die Sicherheit eines Atomkraftwerks, dann haben Sie verdammt nochmal jede denkbare Fehlerquelle auf den Blick zu kriegen. Sie müssen damit rechnen, zum Beispiel in Japan, dass da ein Erdbeben kommt. Da ist die Antwort, ja, diese Erdbeben kommen nur alle 800 Jahre, ist keine respektable Antwort und nicht ein Zeichen von Berufsethos in diesem Job, Ingenieur sein für die verantwortlich für die Sicherheit eines Atomkraftwerks. Na, bei uns ist das vielleicht mit den Erdbeben jetzt nicht so das Dings, aber dass irgendwelche Flieger in die Dinger reingesteuert werden können, das ist schon eine reelle Gefahr, die nicht null ist. Und so waren es mit diesem zielgerichteten Pessimismus unsere Ingenieure und Ingenieurinnen, die uns mit dem Perfektionismus, der in dieser Disziplin einfach dazugehört, davon überzeugt haben, und das ist ja eine sehr weitgehende Entscheidung in Deutschland gewesen, dass das Risiko nicht gut genug beherrschbar ist und dass wir deswegen da raus müssen. Es ist keine nachhaltige Strategie. Auf Dauer können wir uns das nicht leisten. Und so ein bisschen so ist es halt mit dem Pessimismus auch. Also ich glaube nicht, dass dieser Pessimismus, den ich hier auf dem Blatt habe, P. Stern, dieses Leitprinzip, dass das irgendwie hergeholterweise aus der Luft gegriffen ist, sondern es knüpft an Entscheidungsprinzipien an, die wir uns auch in vielen anderen Bereichen angewöhnt haben und wendet es aufs Thema Krieg und Frieden an. Jetzt komme ich zum Schluss. Letzter Punkt. Mir wird dann oft, gerade mit Blick auf den Optimismus aus O. Stern, wird mir dann Optimismus und Idealismus vorgeworfen. Weltfremder Idealismus. Und da kann ich nur sagen, allerdings bin ich stolz drauf, wir Philosophen haben ja den Idealismus erfunden. Erfolgsmodell, manchmal ist es außerhalb der Mode, dann kommt es wieder in Mode. Das sind so Wellen von so 60 Jahren oder so. Ne? Die alten Idealisten sterben aus, die Youngsters sprechen sich dagegen aus und dann werden sie irgendwann weise, werden sie auch Idealisten. So geht das jetzt seit 2,5 Jahrtausenden. Aber es ist eine dynamischere Kiste als, sagen wir mal, die katholische Kirche. Die schafft es irgendwie nicht, sich zu stabilisieren in Wellenbewegungen, sondern es wird irgendwie in der Selbstabschaffung dieser Kirche enden, während wir das noch in 1000 Jahren weitermachen werden. So, also ich finde das jetzt kein Schimpfwort, Idealismus. Ja? Und ich werde jetzt mal diesen Pessimismus meiner Gegner, P, auf der Seite 3 des Blattes, dass wir schon wissen, was passiert wäre, wenn die Ukraine sich kampflos ergeben hätte, den werde ich jetzt mal kontern durch einen optimistischen Satz, der durch meine Leitprinzipien zum Vorschein gekommen ist. Das ist dieser sehr, sehr lange Satz plus auf dem Blatt, den ich sicherheitshalber vorlese, damit ich nichts mit falschen Zungenbeschlag bringe. Das ist nämlich vermintes Terrain. Nämlich, wenn sich die Ukraine bereits unmittelbar nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 entschieden auf eine zivile Verteidigung gegen einen weitergehenden Überfall vorbereitet hätte, wenn sie den Verzicht auf militärische Konfliktlösungen angekündigt hätte, sowie den Verzicht auf Bemühungen um eine NATO-Mitgliedschaft, wenn sie ihren Widerwillen gegen Fremdherrschaft aus Moskau durch millionenfache Demonstrationen mit Slogans "Ihr seid nicht willkommen" gezeigt hätte. So ein bisschen so wie die große, große Menschenkette in Estland, Lettland und Litauen war Anfang der 90er, als die sich aus dem Würgegriff der Unterdrückung durch die Sowjetunion befreit haben, indem praktisch alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes auf der Straße waren und die größte Menschenkette, die es je gegeben hat, gebildet haben und damit ein Zeichen an Gorbatschow gesendet haben. Wenn es also diese millionenfachen Demonstrationen regelmäßig gegeben hätte und wenn der Westen alles das, sowie vertrauensbildende Maßnahmen auf beiden Seiten, einschließlich eines gut finanzierten Erasmus-Programms bis hin zu den Russen und Russinnen, mit denselben finanziellen Summen unterstützt hätte wie jetzt den ukrainischen Verteidigungskrieg. Und das war viel Geld bislang. Und das wird auch noch viel mehr Geld werden. Dann hätte Putin seinen Truppen vielleicht keinen Einmarsch befohlen. Vielleicht. Ja? Und wenn doch, dann hätte es im weiteren Verlauf bei nur friedlichem Widerstand weit weniger Tote, Verletzte und Traumatisierte und Vergewaltigte gegeben als im tatsächlichen Kriegsverlauf. Das ist die Behauptung der Pazifisten, das ist ein Optimismus. Nämlich, Russ hat das mal so formuliert, wenn man eine Armee hat und die geht in irgendein anderes Land, er hatte in der Nazizeit Dänemark vor Augen und hatte die Nazideutschen vor Augen, über deren Charakter er sich keine Illusionen macht. Er wusste, dass er, wenn er in Deutschland lebt, im KZ landen würde. Das wusste der, ja, 36. Da sagt er, was würden, die Dänen konnten sich nicht wehren, die hatten überhaupt keine Waffen gegen Deutschland, konnten sich überhaupt nicht wehren. Was würde passieren, wenn die Dänen sich kampflos ergeben? Würden die Deutschen dann einfach drauf losballern? Und da sagt Russell, in eine wehrlose, offensichtlich friedliche Menschenmenge reinzuballern, ist eine scheußliche Angelegenheit. Das macht man nicht. Ja. Wenn man dagegen im Krieg steht, Kameraden verloren hat, hungert und friert, verwundet ist, Angst hat die ganze Zeit, also auf Gegenwehr stößt, dann kommt eine Entwicklung in Gang, sagt der Pazifist, die Menschen immer weiter in die Brutalität und Barbarei hineintreibt. Es gibt im Echolot von Walter Kempkowski, an diesen vier Bänden, die in der Stalingrad-Zeit spielen, gibt es Feldpostbriefe von deutschen Soldaten, die nach Hause zurückgeschickt worden sind. Und da kann man so verschiedene Schicksale von Soldaten verfolgen. Und da ist ein Soldat, ich habe den Namen vergessen, und es ist schwer, das in diesem Riesenwust wiederzufinden, weil das echt tausende von Seiten dabei Kempkowski sind. Ich erzähle es jetzt aus meiner Erinnerung. Da wird unter anderem ein Soldat verfolgt, der gerade Abitur gemacht hatte und nach Osten verfrachtet wird und am Anfang ein kultivierter Mensch ist. Also einer wie du und ich, der so seine Beobachtungen teilt und sich ein bisschen misslich fühlt, dass er von zu Hause weg ist und die alle grüßt und lieb ist und so. Ja. Dann kommt er immer weiter nach Osten und dann kommen die ins Feuer und dann sagt er tausende Kilometer von Deutschland entfernt, was haben wir Böses getan, dass wir so behandelt werden? Ja, dabei hätte er wissen können, wo er steht und dass er gerade sich an einem widerwärtigen Angriffskrieg beteiligt. Aber ist ihm gar nicht klar geworden. Und dann geht das noch eine Weile weiter und er verliert Kameraden und das wird immer bitterer und kälter und blöder und angstbeladener. Und dann passiert Folgendes, seine Truppe marschiert weiter nach Osten und dann liegen da Minen und seine Kameraden fliegen in die Luft und sind zerfetzt. Und dann schreibt er einen Brief an seine Eltern, ich habe einen Vorschlag, wie man dieses Problem ganz einfach lösen kann. Wir nehmen die Juden, die müssen als Erste gehen. So haben wir einen, der innerhalb von 3 Monaten, schätze ich jetzt mal aus der Erinnerung, von einem ganz normalen Menschen unter Beschuss sich in eine Bestie verwandelt hat. Das gibt's. Und jetzt ist der Optimismus des Pazifisten der, dass es erstmal ganz, ganz wenig Bestien gibt. Ein paar Psychopathen, haben wir schon gesagt, gibt's immer, ist klar. Aber nicht so viele, dass das passiert wäre, wenn die Ukraine sich kampflos ergeben hätte, was jetzt an Toten zu beklagen ist. Und nur mal ganz kurz, die Zahlen werden uns ja verschwiegen, aber die Größenordnung dürfte ungefähr folgende sein. Es dürften ungefähr 150.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten gestorben sein. Deutlich mehr russische Soldaten, vielleicht 250.000 oder so. Und Zivilisten aus der Ukraine ungefähr 60.000, wobei nicht alle ermordet worden sind, sondern manche sind Kollateralschäden, wie wir das immer genannt gekriegt haben. Also wir haben bereits jetzt ungefähr 300.000 Opfer mindestens. Und der kontrafaktische Satz, den ich Ihnen hier vorlege mit Plus, der sagt, wenn man auf die Gegenwehr verzichtet hätte, zu behaupten, man wüsste, dass 300.000 Leute, oder zieht man die Russen ab, dann sind es immer noch 150.000 Leute mindestens, krepiert wären und dann noch zigtausende vergewaltigt und zigtausende verschleppt und so weiter. Dass das alles passiert wäre, das zu behaupten, ist Pessimismus. Das ist nicht objektiv gegeben. Und ich glaube, wir tun gut daran, ein optimistisches Menschenbild zu haben, sodass ich zum Abschluss jetzt dafür plädiert habe, einfach nur, wenn wir schon wissen, dass wir unseren Optimismus und Pessimismus dosieren können und allozieren können, wir können festlegen, wo wir das investieren wollen, ja, dann ist es vielleicht besser, beim Blick auf die Menschen ein positives Menschenbild zu haben und das zu versuchen, auch durch Politik Vorschläge zu halten, statt optimistisch mit Blick auf die Möglichkeit, nukleare Eskalationsdynamiken mit guter Strategie und Taktik, militärisch, maschinell, technologisch, im Blick zu haben. Das eine ist ein Optimismus mit Blick auf unsere technischen Fähigkeiten, das andere ist ein Optimismus mit Blick auf uns als Menschen, als moralische Wesen. Und da bin ich lieber bei der zweiten Sache optimistisch. Zum Schluss nur noch eins. Idealismus, hatte ich ja gesagt. Das ist eine idealistische Haltung. Irgendwie glaube ich an das Gute im Menschen. So kann man das banal als Kalenderweisheit sagen. Und auf meinen alten Tagen kann ich mir erlauben, Kalenderweisheiten zum Besten zu geben. Worum es geht, ist Folgendes. Die Pazifisten schlagen vor, dem Guten in Menschen Vorschusslorbeeren zu geben. Sie wissen nicht, dass das am Ende gut geht und es kann auch immer wieder schief gehen. Könnte sein, dass der Satz plus falsch ist. Ja? Aber sie sind dafür, einen Vertrauensvorschuss zu geben und sie sagen, seit 2000 Jahren, seit 3000, 4000 Jahren machen wir immer dasselbe. Immer wird gekämpft, immer wird der Krieg geführt und nie werden die pazifistischen, friedliebenden Verteidigungsmaßnahmen ausprobiert, über die ich jetzt wenig gesagt habe, aber das können wir vielleicht in der Diskussion noch ein bisschen substanziieren. Es ist nie ausprobiert worden, was Pazifisten empfehlen, nämlich, dass man das lange vorher trainiert mit genug Geld. Das ist ja nicht, das macht man ja nicht mal eben improvisatorisch oder so, sondern das muss man ja auch Training haben und so. Ne? Zivile Verteidigung muss trainiert werden. Und es ist nie ausprobiert worden. Und Pazifisten sagen, irgendwann müssen wir es sowieso ausprobieren. Warum nicht jetzt? Und dazu jetzt ein Vergleich. Elif hatte das am Anfang schon kurz erwähnt, dieses Buch von mir über den Schönheitssinn in der Physik und in der Naturwissenschaft. Da ist Folgendes der Fall gewesen. Um 1520, 30 oder so waren die Astronomen total unzufrieden mit unserer Sicht, wie die Sterne kreisen. Ja? Und das war damals ein empirisch super gut bestätigtes Modell. Wir konnten sehr gut vorhersagen, wann welche Planeten wo am Himmel zu sehen sein würden. Aber es war ein hässliches Modell. Es war einfach Kreise mit Kreisen, die auf Kreisen kreisen, grauenhaft. Und da hat Kopernikus gesagt, es ist eine Zumutung, das glauben zu sollen. Es ist hässlich, das ist zu hässlich. Gott kann uns nicht ein solches Universum präsentiert haben, wo es so hässlich ist. Sie hat das Universum für uns schön gemacht. So. Und dann hat er das Gegenmodell postuliert und hat angefangen, nämlich im Mittelpunkt ist jetzt mal die Sonne und die Erde kreist mit den anderen Planeten drumherum, kreist, ja. Und der arme Kopernikus hat sich zu Tode gerechnet, nämlich das passte zu den Daten viel, viel schlechter als das hässliche Modell. Trotzdem hat er auf dieses schöne Modell gesetzt, mit der leitenden Idee, dass das Universum schön ist, dass die Tiefenstrukturen des Universums schön seien. Kopernikus ist als gescheiterter Mann gestorben, er hat es nämlich nicht gut genug hingekriegt, hielt daran zwar fest, aber die Fakten sprachen gegen ihn. Und Jahrzehnte weiter haben Astronomen daran geglaubt, immer weiter gerechnet. Das war ein Irrsinnsaufwand, sie haben ihr Leben darauf gesetzt. Bis hin zu Kepler, der das ganz genauso gesehen hat und dem dann nach einer Durststrecke von ungefähr 80 Jahren es gelungen ist, weil er nachhaltig auf die Schönheit gesetzt hatte, den Durchbruch zu kriegen. Diese Leute sind als idealistische Träumer ausgelacht worden. Und sie haben gesagt, wenn wir es nicht probieren, auf die Schönheit zu setzen, werden wir nie schöne Gesetze kriegen. Man muss halt darauf setzen. Und in Analogie dazu würde ich sagen, wir müssen auch auf das Gute im Menschen setzen. Und die Idee, dass das Universum schön ist in den tiefen Strukturen, ist eine sehr ähnliche Idee wie die optimistische Idee, dass der Mensch in sich gut ist. Die hängen zusammen. Und so würde ich sagen, dass ich als Wissenschaftsphilosoph das Recht habe, mich als Idealist beschimpfen zu lassen. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Ja, für mich ist das gerade so ein bisschen versöhnlich, also weniger was die Schönheit der Naturgesetze angeht, sondern eher bezogen auf das positive Menschenbild. Weil ich versuche nämlich selbst, mir das zu bewahren und das ist nicht immer ganz leicht. Olaf Müller habt ihr gehört mit einem Vortrag über seine Idee eines pragmatischen Pazifismus. Ja, und wenn der euch gefallen hat, empfehlt den Hörsaal weiter, teilt diese Folge und hört beim nächsten Mal wieder rein. Zweimal in der Woche gibt es neue Folgen von uns, als Podcast immer Donnerstag und Freitag und im Radio am Sonntag 18 und 19 Uhr. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich freue mich, dass ihr mit dabei wart bei dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.